habe nur einen Witz gemacht. Und
wissen Sie... Schweigen Sie. Die Polizei stellte gewalttätiges und unsoziales Verhalten fest. Leider müssen wir die Bewährung verlängern. Beschleunigter Puls festgestellt. Möchten Sie eine Tablette?
Nein. Danke sehr. Ich würde Ihnen gerne...
Schweigen Sie. Laut Persönlichkeitsmatrix besteht eine 78,3%ige Wahrscheinlichkeit des Rückfalls in alte Verhaltensmuster. Schwerer Autodiebstahl. Angriff mit einer tödlichen Waffe. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Möchten Sie mit einem Menschen reden?
Nein, mir geht es bestens. Danke.
Sind Sie sarkastisch und oder beleidigend?
Negativ.
Beleidigung eines Bewährungshelfers ist eine Straftat.
Verstanden.
Hallo, da sind wir wieder. Nach langer, langer Zeit, nach langem Warten, gibt es endlich wieder einen neuen Flimmer-Podcast.
Es war eine Sommerpause.
Eine Sommer, genau, richtig.
Ein Sommerloch.
Das Sommerloch habt ihr bestimmt mit 4 Kinogängen gefüllt.
Weil so viel läuft.
Unsere Hörer, die gehen, die machen auch nichts anderes, als ins Kino zu gehen.
Klar. Ja. Das liegt in der Natur der Sache, würde ich sagen.
Ja. Und wenn ihr dann fleißig im Kino gewesen seid, dann werdet ihr auch gehört haben, um welchen Film es sich heute handelt. Nämlich
Elysium.
Genau.
Von Neil Blomkamp. Mhm. Aus dem Jahre 2013.
So sieht's aus.
110 Minuten Farbfilm.
Mit Matt Damon.
Mit Matt Damon.
Jodie Foster.
Jodie Foster. William Fichtner.
William Fichtner.
Diego Luna. Und Charlton Copley.
Ja. Jetzt ist das im Prinzip alles, was ihr nachlesen könnt, haben wir uns jetzt auch nochmal haben wir euch auch nochmal gesagt.
Tschüss!
Schadet ja nicht. Wie fandest du District 9? District 9.
District 9 fand ich super. Muss ich jetzt mal sagen.
Ich hab schon meine Sachen gleich im Hinterkopf. Wie fandest du Elysium?
Ein Blick auf deine Liste geworfen. Elysium fand ich nicht so gut.
Ja.
Sehr, sehr, sehr öde. Mhm. Muss ich sagen. Also es hat mich überhaupt nicht gefangen. Ich bin auch andauernd abgeschweift. Ich fand es ziemlich banal und bekloppt dafür, dass es eigentlich hätte ziemlich gut sein können. Und es hat mich überhaupt nicht vom Hocker gehauen. Mhm. Und dich?
Magst du ein bisschen rumrücken?
Nein.
Deine Linie ist so klein.
Dass okay, man... Entschuldigung. Oh, guck dir die Linie an, Kenny. Hier bleib ich sitzen.
Mich hat's auch nicht so vom Hocker gehauen. Ich war voller Freude eigentlich vorher. Ich habe mich sehr gefreut auf Elysium, schon länger auch, weil ich begeistert war vom Trailer. Und dann fiel er dann doch etwas sehr, sehr normaler aus, als ich je denken konnte oder mir das vorgestellt habe. Also vor allem nach District 9.
Genau.
Ich weiß auch nicht, ob meine Erwartungen deswegen zu groß war, zu hoch waren. Ich meine, der Mann hat auch erst bis jetzt diesen einen Film gemacht nur und der war ja nun mal wirklich gut. Und deshalb hatte ich auch vielleicht zu hohe Erwartungen. Was weiß ich, keine Ahnung. Aber wenn man das damit vergleicht, dann sieht das wirklich nicht gut aus für Elysium. Vor allem, ich fange mal direkt an mit Minussachen. Der Film ist ja so konventionell, also so normal irgendwie, so einfallslos. Mhm. Das dann mit dagegen dann District 9 zu sehen, der wirklich ja irgendwie ganz tolle neue Ideen hatte und Bahnbrechendes dabei hat, was man auch nicht gesehen hat, was man auch nicht vermutet hätte. Twists und weiß ich nicht. Und eine interessante Handlung, das gab es hier nicht.
Wobei ich auch finde, dass District 9 ja jetzt... Oh, was hast du denn da in der Hand, Kenny?
Ich werde das mal probieren.
Ein kleines Törtchen. Dass District 9 ja jetzt erstmal auch nicht so bahnbrechend konstruiert, wunderbar war, sondern auch eigentlich eine simple Sache von der Geschichte her war. Es aber irgendwie geschafft hat, den Zuschauer zu erreichen, dadurch, dass die Figuren so nett waren, so interessant ausgearbeitet, ob das jetzt die Menschen waren oder die Aliens oder...
Ja.
Gut, es gab, was dem gegenüberstand, war natürlich dieses Böse. Das gibt es jetzt in Elysium auch wieder, dieses kompromisslos böse einfach. Mhm. Das gibt es in Elysium auch. Das ist auch ein bisschen platt, aber in District 9 hat es nicht gestört, weil es irgendwie wirkte im Kontext des Ganzen. Und hier wirkte es einfach nur platt. weil es gab den guten Jesus-gleichen Matt Damon, der auch da unterfüttert war mit dieser Nonnen-Story. Mhm. Und mit sonst nichts eigentlich. Wir wissen nicht sehr viel über ihn.
Es ist so lecker hier.
Okay. Dann weiß ich da auch gleich rein. Mhm. Du musst reden. Hier war es einfach, bei Elysium war es einfach nur banales Blabla.
Wer war denn nochmal die Böse?
Oh, das ist Jodie Foster.
Ja, also nicht nur die Rolle an sich oder das Böse an sich war ja platt, sondern auch die Darstellung, ne? Oder die, weiß ich nicht, die war ja so, oh, so klischeehaft hat die. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und mir fällt halt nicht oft auf, eigentlich. Also ich kann über vieles hinwegsehen bei Darstellung, aber man hat sich so gedacht, oder nicht, die hat gedacht, das ist ein riesiger Blockbuster, da kann ich so ein
bisschen. Kann ich schon wieder arbeiten.
So ein richtig, so richtig überzogene Rolle spielen. Weiß ich auch nicht. Ich fand das ganz unangenehm, wie die gespielt hat.
Ja. Jetzt kann jetzt keiner mehr reden. Mmh, wirklich lecker. Mhm. Ich habe mir so viele Minuspunkte aufgeschrieben, mhm, weil ich gar nicht mehr anfangen soll.
Ich habe auch einige Pluspunkte, so ist es nicht.
Ich nicht. Ungeausarbeitete Charaktere ist mein erster Punkt, ja, was ich gerade angesprochen habe. Ich hatte überhaupt keine emotionale Minute
keine
für irgendjemanden.
Nein, das stimmt wirklich.
Mir war alles kackegal in dem Film. Was bei District 9 auch war, ist, dass man unglaublich schnell in die Handlung reingeworfen wurde. Mhm. Wo ich noch weiß, damals im Kino habe ich gedacht, was ist hier los? Mhm. Aber man findet sich schnell rein und dann ist alles super. Hier wurde man auch bei Elysium ziemlich schnell in die Handlung reingeworfen. Was aber irgendwie da mich sehr gestört hat, weil es nicht besser wurde. Ich habe da irgendwann keinen Zugang zu gefunden, überhaupt nicht. Mhm. Und es hat auch irgendwie, es war so banal konstruiert. Ja, hier die Erde stirbt und wir armen Menschen leben hier und da oben ist Elysium und da wohnen die Reichen und das war's. Man hat von Elysium auch nicht viel gesehen, dass der Film Elysium heißt.
Das ist einer meiner größten Minuspunkte, dass man von Elysium vor allem auch von den Leuten nichts sieht.
Ja.
Man möchte so eigentlich versuchen, so künstlich so eine Geschichte wieder über Arm und Reich zu machen, mhm, aber man lässt die Reichen auch nicht zu Wort kommen. Oder nee, man lässt.
Außer so Plattitüden wie: Ich will meine Kinder schützen vor den todkranken Menschen auf der Erde. Also.
Was ja auch okay ist.
Ja, aber es war einfach mal eben von Jodie Foster dahergesagt und das war es dann.
Mhm. Also diese Abwesenheit von Menschen, die sich da mal irgendwie einen Kopf machen auf Elysium, das sollte es vielleicht auch geben. Die Menschen sind ja nicht alle dumm geworden plötzlich. Also, es fehlte so ein Gegengewicht, ja, so ein Gegengewicht auf Elysium selber, von Menschen, die auch irgendwie normal sind. Hm? Ja, das hat mich sehr, sehr gestört. Hm?
Ich kann das vielleicht kurz weiterführen mit den unausgearbeiteten Charakteren. Mhm. Dadurch hat die gesamte Story auch für mich irgendwie nicht mehr funktioniert. Diese bekloppte Liebesbeziehung, die da reingedrückt wurde zwischen hier Matt Damon und, wie heißt sie? Alice Braga. Mhm. Weißt du mal, Frey und Max, hießen die so?
Ja.
Schrecklich fand ich das. Ich fand das ganz schlimm. Ich fand auch sie ganz schlimm. Sie war einfach nur, sie rannte nur wieder durch diesen Film und wollte ihr todkrankes Kind retten. Das war ihr Plot. Sein Plot war auch nur durch die Gegend zu rennen und sich selbst zu retten und zusammen haben die überhaupt nicht funktioniert und nee, also das fand ich schrecklich. Ich fand auch, und ich fand es so schön, ich wusste es nicht, dass Diego Luna da mitspielt. Mhm. Und das hat auch nicht funktioniert. Diese Freundschaft, er war der beste Freund von Matt Damon und irgendwie, das hat mich auch überhaupt nicht gejuckt, was mit den beiden passiert, was die zusammen machen, welche Vergangenheit die haben, obwohl das ja da wenigstens ein bisschen angedeutet wurde, aber auch nicht wirklich aufregend war und nee, also. Und da war alles dann für mich vorbei. Tut mir leid.
Seit Dirty Dancing Havana Nights bist du Diego Luna-Fan.
Genau. Super.
Ja. Die Klassenunterschiede, das habe ich gesagt. Zu wenig Elysium. Jodie Foster.
Jodie
was. Ich sag auch mal ein paar Sachen, die mir gefallen haben. Mich hat es nicht alles abgeschreckt. Außer, was wirklich schwierig ist, in einen Film reinzukommen, wo Sachen einem gefallen, der aber dann trotzdem total langweilig ist. Das ist immer ein bisschen schwierig zu bewerten, finde ich. Weil ich diese Optik, diese Atmosphäre, die der Film drüber gebracht hat, die fand ich echt gut.
Das ist das Einzige, was ich auch als Plus habe.
Also auch nicht nur wirklich diese pure Optik, die super ist, diese Kamerafahrten durch die durch diese heruntergekommene Erde und auch die Kamerafahrten über Elysium, also das sah alles ganz, ganz wunderbar aus, aber auch...
Auch die Kampfszenen.
Ja. Und, aber es hat sich dadurch auch eine Atmosphäre eingestellt, eine richtige Atmosphäre, die aber so dadurch verpufft ist, dass man...
Dass nichts darin
aufgegangen ist. Ja. Also das hätte so gut das hätte man so gut nutzen können. So war das jetzt nur, dass die Leute, dass Matt Damon mal ein bisschen dreckig aussah und das war's. Also der Dreck, der hätte auch noch ein bisschen zu was anderem beitragen können irgendwie.
Er konnte irgendwann sein T-Shirt nicht mehr wechseln, Kenny. Das muss dir reichen.
Also ich konnte mich dann irgendwann ganz gut damit abfinden, als ich dann gemerkt habe, dass es wirklich auf nichts wirklich Spannendes hinausläuft, dass man sich dann trotzdem wenigstens die netten Bilder angucken kann und ja. Und achso, nicht nur die tollen Bilder, sondern auch teilweise diese harte Brutalität, die man nicht erwartet hätte. Also was heißt Brutalität, so diese expliziten Bilder, die ich nicht erwartet hätte in einem Film, der so ein Sommerblockbuster ist, bei der OP oder was weiß ich. Das fand ich ganz gute Einschübe, die zur Atmosphäre nochmal beigetragen haben. Das ist nur so ein kleines, auch der, was wird da am Anfang, wird irgendwas... der Arm gebrochen, oder?
Ja.
Ja, also das war ja schon alles ein bisschen sehr heftig. Und
harter Bonus.
Ja. Und Matt Damon sehe ich gerne als Actionstar. wie gesagt, die Action, die war, also wenn die mal da war, dann war die auch gut.
Ja, klar. Aber das hat nicht gereicht. Also das andere hat das alles so verschlungen, dass ich, mir irgendwann das auch egal war. Dass es schön aussah oder schlimm aussah, wie auch immer. Es ist alles einfach verpufft. Es war eine graue Masse irgendwann nur noch und Matt Damon rannte durch. Und ich habe nur gehofft, er kommt irgendwann.
Ich hatte noch meine Freude ganz am Anfang, auch bei diesem Einspieler, den wir gehört haben, an dieser ganzen Welt, die dann gezeichnet wurde, vor allem an den Robotern. Also die waren gut gemacht. Viel mehr kann ich den Film nicht verteidigen.
Nee.
Also es kommt alles auf die Optik zurück und auf die Atmosphäre. Und ja, dadurch ist er dann wieder letztendlich unterdurchschnittlich.
Ja. Was wir auch gerade angesprochen hatten, was ich hier noch stehen habe, dass der unheimlich politisch aufgeladen ist und auch ideologisch, sehr christlich aufgeladen ist. Aber das ist auch irgendwie... nicht zur Vollendung gebracht wird, dass es irgendwie eine Aussage am Ende hat.
Naja, wie wirklich,
aber nicht die mich trifft.
Ja gut, die ich nicht trifft, aber die Aussage war ja schon, also war ja im Prinzip, ich weiß nicht, spoilen wir?
Wir spoilen doch immer. Was ist da los?
Oder man kann es ja zumindest so sagen, in die Richtung führen, dass Matt Damon letztlich von sich auf der, zuerst denkt er nur an sich und dann letztendlich will er dann der ganzen Menschheit helfen. So.
Ja, aber
das ist ja schon eine Entwicklung, die durchgemacht wird, auch wenn man die nicht, auch wenn die nicht sehr gut dargestellt
so
wird.
So platt und konstruiert dabei geführt, dass es überhaupt keinen Nachklang hat. Und District 9, das ist auch platt herbeigeführt, dass wir die Aliens haben, die in diesen Slums leben, in Südafrika, und dann gibt es die weißen Menschen.
Der Regisseur kommt aus Südafrika,
ne? Ja. Und natürlich ist das auch platt gemacht, hier Apartheid und hast du nicht gesehen, aber es hat resoniert auf einer emotionalen Ebene. Das hat hier überhaupt nicht funktioniert. Und ich bin auch in diesen Film gegangen und ich fand den Trailer jetzt nicht besonders spektakulär oder so, aber ich bin ganz offen rein und hab gedacht, gucken wir mal, ne? District 9 war ja super. Aber das war einfach, wie habe ich geschrieben, einfach öde. Mit drei Ausrufezeichen. Also.
Ja, vor allem, kann man nach sowas dann, sollte der Regisseur vielleicht nach sowas dann auch mal überlegen, irgendwie in eine andere Richtung einzuschlagen. Weil jetzt der nächste Film, der geht um Roboter. Hm. Also irgendwie langsam.
Die kann er ja gut zeigen.
Ja, ja, gut. Vielleicht wird das was.
Vielleicht, ja. Mit Jodie Foster wieder am Start.
Vielleicht macht Jodie Foster auch mal was anderes wieder.
Jodie Foster, dafür, dass sie ja jetzt auch der Hauptbösewicht des Ganzen war, ist sie auch unspektakulär wieder in der Versenkung.
Ja, weil das irgendwie so einen Switch plötzlich gab, weil irgendwann war sie nicht mehr der Bösewicht, sondern der andere Kerl da plötzlich. Stimmt, der Schalto. Also, das war auch ein bisschen unfokussiert. Vor allem, weil der wiederum am Anfang ziemlich unspektakulär war.
Das ist aber auch so oft passiert. Man hatte sich dann auch gerade an William Fichtner, wie auch immer man sagt, gewöhnt, als Teil dieses bösen Elysiums, mhm, als Bezugscharakter aus dieser bösen Masse,
die Elysium heißt.
Er war aber auch dann schnell verschwunden wieder und dann gab es immer noch Jodie Foster, die ja auch am Anfang, aber die war dann auch irgendwann weg und dann war halt hier der andere, das Überböse, was ich auch total plump und gemacht fand und richtig sinnlos war, immer diese sexuelle Belästigung dieses weiblichen Charakters und dieses weiblichen Hauptcharakters und dieses Mädchens, dieser Tochter, die hatte, das war so, weiß ich nicht, so ein abgelutschtes Stilmittel, das ich nicht mehr besonders lustig finde, um zu zeigen, wie böse der Mann eigentlich ist. Und also irgendwie, weiß ich nicht, das habe ich auch nicht gebraucht. Das ging mir auch ziemlich auf den Senkel.
Naja, die ganze Geschichte war ja unspektakulär. Um diese Tochter und um diese Frau. Und,
ja.
Gut.
Ja.
Das ging schnell heute. Dann sag doch mal deinen Flimmerfaktor.
Ja, 40%.
Okay.
ja. Wird mir nicht im Gedächtnis bleiben. Sah nett aus und ich mag auch Matt Damon, aber der hat mich hier auch nicht angesprochen und nö, den habe ich übermorgen vergessen, den Film. Also.
Ja, ich habe 45% und ich glaube, man kann nicht mehr so viel zu sagen. Am Anfang habe ich gedacht, vielleicht, also als ich gefragt wurde, wie war der Film, dann habe ich gesagt, ich fand den ziemlich langweilig, aber vielleicht hatte ich auch zu hohe Erwartungen. Aber nach und nach denke ich, ja gut, ich hatte hohe Erwartungen, aber nach und nach denke ich, dass man das davon auch lösen kann. Also es war einfach ein ziemlich banaler Film. Ja.
So ist es.
Kommen wir also nun.
Ach, das hast du gar nicht geteased?
Mal wieder nicht.
Das haben die Leute schon abgeschaltet, weil sie nicht wissen.
Doch, die wissen das doch vom letzten Mal. Viele Menschen haben nämlich heute nur eingeschaltet, um zu hören, was unsere
Top 5 Szenen, die dein Herz erfreuen sind.
Genau.
Letztens gezogen von unserer Anna.
Ja.
Ne? Ja.
Yo.
Spontan. Ja, du fängst an.
Wie war das Thema für dich?
Das Thema war schwierig für mich, weil es gibt doch so viele Szenen, die mein Herz erfreuen.
Kenny. Eben.
Da konnte ich mich nicht so wirklich festlegen. Deswegen sage ich das, was ich immer sage. Das kann sich morgen auch alles wieder ändern.
Nein, du legst dich jetzt hier fest.
Okay. Für immer. Für den Rest meines Lebens. Die Top 5, ja.
Ich habe aus 17 Sachen 5 rausziehen müssen. So sieht's aus.
Du hast aber genau ein Buch gehalten jetzt. Du weißt genau,
ja,
wie der Prozess war, der 10-Findungsprozess.
Platz 5.
Ja, fang an.
Stammt aus Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1.
Teil 1?
Teil 1.
Das
der
heißt,
der letzte Teil wurde gesplittet.
Ich mag quietschen, ja.
Und also für diese Top 5 sei gesagt, wir spoilen, bis der Arzt kommt.
Ja, also wenn ihr den Film jetzt gehört habt und denkt, bitte nicht, dann müsst ihr kurz vorspulen.
Außerdem, so ein riesiger Spoiler ist es jetzt auch nicht.
Aber ich spoil gleich, weil der Arzt kommt.
Die drei Protagonisten sind auf dem Weg, um...
Nach Elysium.
Ja. Um Jodie Foster zu finden. Die, deren Namen nicht genannt werden. sind auf dem letzten Kreuzzug quasi gegen
Voldemort
und machen quasi so einen Trip nur zu dritt in diesem ganzen Film über, mit Zelt unterwegs und campen immer zwischendurch. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo Ron irgendwie durchdreht und die beiden alleine lässt. Und Harry und Hermine sind dann, wie gesagt, alleine. Und es ist so eine bedrohliche Atmosphäre die ganze Zeit, eine düstere Atmosphäre. Und da gibt es einen Moment, in dem Harry mit Hermine tanzt. Einfach so.
Im Wald.
Anfängt zu tanzen, nee, im Zelt. Die haben ein großes Zelt und ja, das erfreut mein Herz, weil das ist so eine kleine, schöne Szene, die so viel Leichtigkeit da kurz reinbringt in diesen wirklich depressiven Film und ja, die erfreut mein Herz.
Die erfreut dein Herz. Kann nichts zu sagen, Kenny.
Nö.
Aber klingt herzerfreuend. ich habe auf Platz 5 eine Szene aus Midnight in Paris von Woody Allen, wo es ja darum geht, dass der Protagonist immer in die 20er Jahre reist, in Paris zurück, in der Zeit, und da ganz viele berühmte Persönlichkeiten trifft, weil er findet die 20er Jahre auch so super. Wie er das schafft, dahin zu kommen, stellen wir jetzt nicht in Frage, das ist einfach so.
Okay.
und er trifft in einer Szene Salvador Dali, den Maler,
ja.
Und Louis Buñuel, den Filmemacher, und Man Ray, auch Filmemacher und Maler, glaube ich, Fotograf auch. Und das ist einfach lustig. Das erfreut mein Herz, weil es einfach eine super Szene ist. Salvador Dali wird von Adrian Brody gespielt, der ist der lustigste Mensch in dem ganzen Film. Er redet eigentlich nur über Rhinozerosser. Und Owen Wilson, der Hauptdarsteller, möchte eigentlich nur sein Liebesbeziehungsdebakel ausbreiten. Und die reden alle irgendwie aneinander vorbei und es ist herrlich lustig und ich habe da Spaß dran.
Okay.
Das erfreut mein Herz, Ken.
Okay, wo du gerade sagst, Spaß. Ich habe auch einige spaßige Sachen dabei gehabt. Bis zum Ende hin sind keine spaßigen Sachen mehr dabei gewesen. Das sind nur noch Sachen, die mein Herz erfreuen. Also so.
Okay.
Das vorneweg.
Ja, nee, ich glaube, lustig wird, war doch ein bisschen lustig wird.
Weil wenn man hört, die dein Herz erfreuen, das könnte ja schon so in so eine lustige Richtung gehen.
Das hätten
ne?
wir vielleicht klären sollen, wie wir das definiert haben. Weil wir es ganz offen definiert
haben. Wir haben es ganz offen gehabt jetzt. Ja. Wir haben es ganz offen gehalten. Deshalb Platz 4, Free Willy.
Oh, schön!
da gibt es eine Szene, nachdem der Pflegevater von Jesse ihm quasi sagt, dass seine Mutter eh nicht zurückkommen wird und so nach dem Motto, dass er ein bisschen in Frage stellt, dass seine Mutter für ihn je da war, wo dann Jesse quasi sagt, meine Mutter wird zurückkommen und halt dieses Vertrauen in seine Mutter hat, dann abhaut und spätabends erst wiederkommt. Die beiden Pflegeeltern machen sich dementsprechend Sorgen und Jesse packt in dem Moment, wo die beiden unten sind und streiten, sein Begrüßungsgeschenk aus, was er bis dahin noch nicht ausgepackt hat, ist ein Ball, den er dann durch die Fensterscheibe wirft und die beiden kommen dann nach oben und sichern ihm quasi zu, dass er da auch aufgenommen sein wird und das erfreut mein Herz, ungemein. Also es ist sehr emotional.
Ich dachte, du nimmst jetzt eine Szene mit Randolph.
Nein. Der Darsteller, der Randolph spielt, ist gestorben, ne? Vor ein paar Tagen.
Nein.
Mhm.
Oh nein. Das macht mich traurig.
Ja. Auf jeden Fall.
Das freut nicht mein Herz.
Auf jeden Fall, ja, nimmt mich das immer mit. Und ich freue mich auf diese Szene und kann da schon fast mitsprechen.
Oh.
Habe ich gemerkt.
Das
ich
werden wir demnächst mal ausprobieren.
Als ich mir sie letztens angeguckt habe. Letztens ist gut. Vor ein paar Stunden. Bitte.
Ja, Platz 4, die Farbe Lila von Steven Spielberg. Ganz am Ende, also was heißt ganz am Ende, ziemlich am Ende gibt es so eine Szene, es geht um Whoopi Goldberg, die ja mit so einem fiesen Knilch verheiratet ist und immer geschlagen wurde von dem und misshandelt und hast du nicht gesehen und durch ihre Freundschaft mit einer anderen schwarzen Frau halt ihr Selbstwertgefühl lernt zu steigern.
Jawohl.
Das ist mehr oder weniger die Geschichte. Kurz zusammengefasst. Und am Ende gibt es eine Szene, wo sie sich ihrem Mann quasi entgegenstellt. Sie verlässt das Haus. Sie hat ihn gerade verflucht, wie schrecklich er doch wäre. Sie verlässt das Haus und will ins Auto steigen und er rennt ihr hinterher und will ihr wieder eine runterhauen. Und sie steht einfach ein bisschen noch über ihm, weil sie gerade in dieses Auto steigen will. Und hält einfach so die Hand ihm entgegen. Mhm. Und dann traut er sich nicht mehr, sie zu schlagen. Und sie sagt einfach, alles, was du mir angetan hast, hast du auch dir selber angetan. Mhm. Steigt ins Auto und fährt weg und sagt, sie mag zwar schwarz sein und eine Frau und auch vielleicht hässlich, all die Sachen, die er ihr mal in den Kopf geworfen hat. Aber sie ist da, sie ist am Leben und das findet sie super. Und dann fährt sie fröhlich davon von diesem Mann. Und das ist so eine Szene, die, ich habe sie mir letztens dann auch wieder angeguckt im Zuge dieser Liste, die nicht so stark wirkt, wenn man den ganzen Film vorher nicht gesehen hat irgendwie. Mhm. Aber in diesem Kontext ist das einfach ganz wunderbar.
Okay.
So sieht's aus.
Gut. Mein Platz 3 ist aus Jurassic Park.
Oh.
Und das ist die Szene mit dem T-Rex, die da zum ersten Mal auftaucht.
Oh, die ist auch gut.
Also, weil die ist einfach, weil die einfach bombastisch ist. Ja. Und wenn man die sieht, dann weiß
von
man irgendwie.
Ist der Film?
Von 93 mal nicht. Wenn man das sieht, dann weiß man, was für eine Power irgendwie so ein Film haben kann. Und also die Szene, die wird nicht alt, die wird immer geil bleiben. Und also. Ja, die ist einfach großartig und ja, da erfreut mein Herz deshalb,
das kann
weil
ich
sie
verstehen.
So geil ist.
Oh, geil, das kann ich verstehen. Ja, Platz 3, ne? Ja. Der Pate.
Okay.
Die Anfangsszene, du kennst sie gar nicht, ne?
Nein.
Es fängt an mit dieser tollen Patenmusik, es ist noch schwarz und man hört als... Black Screen, man hört als erstes eine Stimme, die sagt, ich glaube an Amerika. Und dann wird es hell. Dann sieht man einfach nur einen Mann, der da sitzt und dann eine Geschichte erzählt, dass er Amerika eigentlich toll findet. Er hat hier sein Glück gefunden, Geld gemacht, das Business läuft. Der hat auch eine Tochter und die ist letztens mit einem amerikanischen Jungen ausgegangen und er hat auch gesagt, sie soll bitte sich ehrenhaft verhalten, hat sie auch gemacht. Dann haben sie ihr Alkohol gegeben und wollten dann sie ausnutzen. Und sie hat dann halt sich gewehrt und dann haben sie sie zusammengeschlagen. Und die Polizei hat jetzt mehr oder weniger nichts dagegen gemacht. Die sind wieder freigekommen.
Mhm.
Und während er das erzählt, es ist sehr intensiv irgendwie gestaltet, dadurch, dass die Kamera nur auf ihm ist, fährt die aber so ein bisschen zurück und man sieht, dass da jemand sitzt, der ihm zuhört. Wo sich dann herausstellt, das ist der Pate. er halt jetzt dem Paten sagt, wenn ich Gerechtigkeit haben will, dann muss ich zu dir kommen. Und das ist einfach, dieser Anfang ist einfach wunderbar gemacht. Es ist, ich weiß noch, ich habe den geguckt vor ein paar Jahren und habe gedacht, zum ersten Mal, ich war sofort drin. Ich wusste nicht so wirklich, worum es geht in diesem Film. Und dann kam diese Szene und die glüht mich direkt an den Bildschirm. Und ich gucke dazu und höre dazu und finde das wunderbar. Und es fasst auch einfach dieses ganze Phänomen Mafia irgendwie zusammen. Mhm. Dieser Verlust des Glaubens an das System und diese Alternativmöglichkeit, die zwar irgendwie nicht richtig ist, was nicht heißt, es erfreut mich, sondern einfach nur die Szene erfreut mich. Also ich finde die super gemacht und klasse.
Okay.
Ja.
Gut. Mein Platz 2 ist aus Vielleicht lieber morgen und ist eine Szene, in der der ziemlich am Anfang der Protagonist quasi so eine Außenseiterrolle in der Schule hat und dann zwei Leute kennenlernt, die ihn quasi so nehmen, wie er ist und weil die halt auch nicht ganz normal sind und das zeigt sich dann ziemlich schnell auch auf dem Schulball, wo er quasi alleine in der Ecke steht und irgendwie mit so einem Glas in der Hand und ja, betrübt aus der Wäsche, obwohl so betrübt ist er eigentlich gar nicht, so steht er, kennt das eigentlich schon, für den ist es normal und ja, die beiden stürmen aber die Tanzfläche als Come on, Eileen aus den schön. Boxen erschallert und ja, die tanzen also richtig bekloppt, also machen bekloppte Tanzmoves und winken ihn dann quasi auch dazu auf die Bühne oder auf die Tanzfläche, um mitzukommen, mitzutanzen und das ist ganz, ganz schön zu sehen, dass er dann in dieser Szene da integriert wird, in diesen Kreis. Und
kannten die sich vorher schon?
Die kannten sich vorher schon und haben auch schon immer so gequatscht. Und ich gehe davon aus, dass der Protagonist halt bis jetzt das, sein Glück quasi nicht fassen konnte. Und in dieser Szene, wenn er dann dazu gewunken wird und am Anfang könnte man noch denken, weil er auch sehr merkwürdige Bewegungen macht, wie er sich auf die zubewegt, dass, dass das auch ganz peinlich werden kann jetzt für den. Aber nein, in die Richtung geht's nicht und deshalb ist das ganz wunderbar.
Das erfreut dein Herz.
Ja.
Okay. Jetzt, das erfreut mein Herz, ja. Es ist eine Szene aus American Psycho.
Okay.
Willst du die?
Ja.
Wenn, das ist jetzt vielleicht ein Spoiler, wenn Jared Leto getötet wird. Mhm. Er holt ihn in seine Wohnung und er sitzt total besoffen auf seiner Couch und er bereitet um ihn rum alles vor. Er legt Zeitung aus vor ihm, er zieht so einen Regenmantel an, er holt eine Axt herbei und dann fängt er an, ihm was zu erzählen über, ich weiß gar nicht mehr, die Musikgruppe. Aber auf jeden Fall über so irgendeine 80er-Jahre-Musikgruppe und wie toll die war und das Album war nicht so gut und das Album war doch dann wieder besser und dann in dem Jahr haben sie das rausgebracht mit Hip to be Square, dieses Lied, macht es an, tanzt noch so total bekloppt dazu und ist voller Freude und total überdreht und auf einmal rennt er mit der Axt auf Jared Leto zu und hackt ihn klein. Und wirklich kurz und klein. Das Blut spritzt und
das erfreut Katharinas Herz.
Genau, das möchte ich jetzt kurz dazu erklären.
Bitte.
Nee, das lasse ich so stehen. Nein, es erfreut mein Herz. Zwei Seiten hat das. Die erste ist, ich finde, Christian Bale spielt das wunderbar. Ich finde den ganzen Film wunderbar. Und er ist einfach super amüsant, lustig und total verstörend gleichzeitig. Also der Anfang ist lustig, wenn er tanzt und alles herbeischleppt und so überzogen redet und ganz wunderbar. Und dann diese schnelle Wende, das, wenn er dann auf ihn einhackt, was übergeht von gerade lachte ich mich noch scheckig in, das ist widerwärtig. Das ist erstens total klasse gemacht und lustig und dann total verstörend und es klatscht so schnell aufeinander. Ich finde die Szene ganz großartig und die erfreut wirklich mein Herz.
Ja, gut. Wenn du meinst. Mal schauen, mit wem ich hier nächste Woche sitze.
Wolltest du jemanden anrufen jetzt, oder? Hast du Angst?
Naja. Auf Platz 1 ist bei mir The Dark Knight Rises. Dark Knight Rises, ja. Mhm. Das Finale quasi, die letzten fünf Minuten, die den Film und auch die Reihe so wunderbar abschließen. Also ich kann das immer wieder gucken und kriege so eine Gänsehaut und finde das so gut gemacht und alle Rollen werden zum Ende geführt und man muss noch nicht mal spoilern jetzt, weil generell ist es einfach in sich total stimmig und vielleicht spricht das aber auch dafür, habe ich so gedacht, wenn ich meine Liste angucke, weil ich habe viele Endszenen. So. Mhm. Also wenn so ein Ende richtig gut gemacht ist, dann bleibt der Film ja auch gut in Erinnerung. Bei Der Nebel weiß ich nichts mehr.
Nur, dass das
Ende gut war. Und das muss man schon gut hinkriegen. Das ist schon toll, wenn man das gut hinkriegt.
Aber
und,
Christopher Nolan weiß auch, wie man Enden macht.
Ja, Inception ist auch.
Ja, und Prestige. Ich finde Prestige ganz wunderbar, wenn dann da erzählt wird, nochmal das, was am Anfang erzählt wurde. Mhm. You have to bring it back, bla.
Ja.
Also ganz.
Also, das ist jetzt nicht also eine klassische, einfache Szene. Das sind mehrere Sachen aneinandergereiht, aber
Sequenz.
Eine Sequenz.
Sequenzen, die dein Herz erfreuen.
Die ich ganz toll finde. Und ja.
Stand das für dich fest sofort, dass das Platz 1 wird?
Nein.
Nein?
Also für mich standen zwei Sachen fest und das war Free Willy und das.
Schön.
Und ja, die anderen Sachen habe ich drumherum gebaut. Ich möchte noch kurz sagen, dass ich lange gehadert habe mit Oh Captain, mein Captain, das nicht reinzunehmen. Aber da habe ich gedacht, das ist eine Endszene, dann damit ist es erwähnt worden.
Das solltest du. Das ist nicht, das ist gegen die Regeln, Kenny. mein Platz 1 ist Ganz oder gar nicht. Die letzte Szene.
Okay.
Und das stand bei mir sofort fest, als wir das gezogen hatten, weil das ist die Szene, die ist auf Platz 1. Weil die wirklich mein Herz erfreut. Ich kann die andauernd gucken und ich kriege das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Jetzt mag man meinen, weil die sich ausziehen. Nein, weil das einfach so ein gelungener Abschluss ist für diesen gelungenen Film, wo es einfach nur darum geht, dass diese Männer, die jetzt vielleicht wirklich nicht besonders attraktiv sind und besonders jung oder was auch immer, ihre Lebenswege irgendwie wiederfinden, nachdem sie alle in Krisen geraten sind. Und das darin gipfelt, dass sie halt am Ende diesen Auftritt haben und sich alle trauen, das zu machen und dadurch irgendwie besiegeln, dass jetzt irgendwie vielleicht ein neues Leben für die beginnen kann, was Schöneres als vorher. Und sie haben ja auch die Freundschaft zueinander gefunden und jedes Mal gucke ich das, ich bin erfreut. Ich bin wirklich erfreut. So.
Schön.
Ja. Das war's?
Das war's.
Ja.
Willst du noch einen reinwerfen, den du vermisst?
Vermisst?
Weil ich das gerade so frech gemacht habe. Wenn dir jetzt keiner einfällt, dann ziehen wir einfach.
Ich hatte das Problem, ich hatte irgendwie 1000 Tanzszenen wirklich da drauf.
Ja, ich hatte auch Step Up.
Dancing und hier Strictly Ballroom und so. Aber dann habe ich mir gedacht, weil das ja alles so auch wie Beful Mantis, die gleiche Aussage auch hat.
Ich hatte noch Step Up und dann habe ich gedacht, nee, jetzt nimmst du nicht noch eine dritte Szene, wo getanzt wird.
Tanzen scheint schnell jemanden zu berühren.
Aber das macht ja auch viele Emotionen, bringt das ja auch rüber.
So, Kenny steht auf. Er holt.
Es ist so spannend.
Die Tüte. Oh ja.
Spannend wie eh und je. Ich möchte auch mal ziehen.
Ja, zieh mal. So. Jetzt hast du Kriegsfilme gezogen.
Die große Angst vor den Kriegsfilmen.
Nee, Rom-Coms war stimmig, aber das hatten
wir schon. Wir haben die Top 5 Liebespaare.
Oh!
Das ist ganz gut.
Ja, da muss ich erstmal wieder in mich gehen.
Ja, das schaffst du.
Das schaffe ich.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, Kenny, was ist denn das nächste Mal?
Das nächste Mal wird vielleicht, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das nächste Mal schon Emmy-Podcast, oder?
Ja, setzen wir da aus eigentlich? Weil wir sowieso schon.
Ja, setzen wir aus mit unserer Top 5. Wir gucken mal, ob wir vorher noch irgendwas Wunderbares für einen Podcast gucken. Wenn nicht, dann gibt es bald Ende September einen Emmy-Podcast, den wir dann in Spezial-TV-Podcast oder so ummurkseln werden, weil wir von der jetzigen TV-Season nicht so viel mitbekommen haben. Die Leute, die es schon gesehen haben und uns sogar was eingeschickt haben. Es gibt schon Einsendungen.
Ja.
Dem bedanken wir uns.
Tausende.
Und ihr könnt auch dabei sein.
Genau. Ihr könnt alle dabei sein.
Indem ihr mal auf unsere Seite guckt und dort eine Liste findet mit 31 Kategorien, nachdem man Serien bewerten 31. kann. Und uns dann eine Mail schickt. Und,
aber ihr müsst auch nicht alle beantworten.
Nein,
ihr könnt euch auch einfach was rauspicken und sagen, so, dazu habe ich mal was zu sagen. Und dann macht ihr das und wenn es uns gefällt, nein.
Wenn wir das erwähnenswert finden. Wenn es zeitlich
unterbringbar ist.
Wenn wir das erwähnenswert finden, hört sich auch nicht so schön an.
Nein. Wir werden es wahrscheinlich so oder so vorlesen.
Weil nicht so viele Leute schreiben. Ne? So sieht's aus.
Genau. Und dann, ja.
Die Seite heißt flimmerfaktor.de und die Adresse flimmerfaktor@gmail.com.
So ist es.
Und damit sind wir am Ende angelangt.
Yes.
Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Tschüss.
Ciao.